Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen. Sie hören das BVN-Radio.
Ausgabe Februar 2022. Zum Beginn eine Anmerkung. Die angeführten Musikstücke können leider in dieser Ausgabe aus GEMA-rechtlichen Gründen sowie des Urheberrechtsschutzes nicht gespielt werden. Wir bitten Sie, dies zu entschuldigen sowie um Ihr Verständnis.
Sie hören das BVN Radio, das Audiomagazin des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen mit Christiane Ostermeier
und Jo Schrader.
In dieser Ausgabe Ihres BVN Radios hören Sie
Lebenswege, der blinde Pastor Andreas Czarnowski im Gespräch.
Schön, wenn Sie dranbleiben bei Ihrem BVN Radio.
Pastor Andreas Czarnowski leitet seit etwa einem Jahr, genau seit April 2021, die älteste Blindenmission Deutschlands, die Hildesheimer Blindenmission. Vorher war er 8 Jahre lang Blindenseelsorger der evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers, davor 18 Jahre lang Pastor in Ostfriesland. Ihr BVN-Radio hat mit dem Geistlichen, der sein Augenlicht als junger Erwachsener infolge Retinitis pigmentosa einbüßte, gesprochen. Der erste Teil des Gespräches widmete sich seiner Arbeit als Blindenseelsorger, aber auch den Kinder- und Jugendjahren. Rückblick. Damals in der DDR, genauer in der Uckermark. Ein kleiner Junge lebte auf dem Dorf, dort, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Im Pfarr- und Elternhaus gaben sich Gemeindemitglieder, Intellektuelle, einfache Leute oder auch mal Dissidenten die Klinke in die Hand. Seine Eltern waren bekannt mit den Eltern der ersten deutschen Kanzlerin Angela Merkel. Die frühen Schuljahre erlebte Andreas Czarnowski noch auf dem Dorfe. Dann Umzug der Familie nach Havelberg in der Prignitz im heutigen Bundesland Brandenburg zwischen Elbe und Havel. Einige Jahre später stellte die Pastorenfamilie einen Ausreiseantrag, übersiedelte nach Bremen, wo der Großvater, ebenfalls blind, mit seiner Frau weit in den 80ern der Pflege bedurfte. Der erste Schultag dort brachte dem jungen Andreas Czarnowski einen Kulturschock. Ein Mitschüler warf im Unterricht mal eben eine Cola-Dose hinter sich an die Wand. Aber auch sonst war der Schulalltag für den Jungen aus dem Arbeiter- und Bauernstaat ungewohnt und keinesfalls einfach. Pastor Czarnowski, Sie haben von Ihren neuen Klassenkameraden in Bremen einen Laut des Unmutes wahrgenommen. Was hatten denn die jungen Leute gegen neue Schüler aus der DDR?
Also ich glaube, dass die Klasse einfach die Nase voll hatte, dass so viele ehemalige DDR-Schüler bei ihnen waren. Das war, glaube ich, das Einzige. Das hat sich nachher zurechtgeruckelt, ne?
Sie hatten ja mit Blick auf ein Tischtennisspiel noch in der Zeit, als Sie in der DDR lebten, erwähnt, dass Sie einen Ball nicht mehr richtig erkennen konnten. Wie ging es Ihren Augen denn zu dieser Zeit des Neuanfangs in Bremen?
Also da ging es noch sogar mit meinem Sehen, denn der Nachteil, den ich damals schon hatte, war die sogenannte Dunkeladaption. Das heißt, mein Augenlicht hat in der Dämmerung und dann vor allem in der Nacht dann auch nicht mehr funktioniert. Ich hatte meine Diagnose damals noch gar nicht. Also es war so eine vage Sache, da ist irgendwas mit den Augen nicht in Ordnung. Und das kam tatsächlich erst praktisch mit dem Abitur zur Musterung. Meine Jahrgänge wurden ja noch alle gemustert. Und dann, als ich sagte, ja, ich habe so Schwierigkeiten, im Dunkel zu sehen, schickte mich der untersuchende Arzt von der Armee zum Augenarzt und der stellte dann zum ersten Mal fest, dass ich Retinitis pigmentosa hatte. Und dann forschten wir nach, was denn die Ursache der Blindheit meines Großvaters war. Und siehe da, zum ersten Mal stellte sich heraus, dass der das auch hatte. Das wussten meine Familie bis dahin auch noch nicht. Ja, und dann war natürlich der Zeitpunkt da, wo ich mir dann auch Gedanken machen musste über meine berufliche Entwicklung. Denn zu dem Zeitpunkt war für mich der Berufswunsch ganz eindeutig. Ich wollte gerne Arzt werden und ich hatte auch eine besondere Vorstellung davon, was das genau sein sollte. Ich wollte nämlich gerne Kinderarzt werden. Ich hatte daraufhin schon ein bisschen gearbeitet, hatte verschiedene Praktika gemacht bei Ärzten, um einfach zu gucken, wie ist das als Arzt, und habe mich eigentlich schon auf das Studium gefreut. Aber diese Nachricht war natürlich eine Nachricht, die dieses Berufsziel dann doch nochmal ein bisschen durcheinander brachte. Ich kenne nämlich nicht allzu viele blinde Ärzte.
Unabhängig von der Diagnose, zu Ihrem Augenlicht, wären Sie denn zur Bundeswehr gegangen oder hätten Sie verweigert?
Für mich war klar, als ich zur Musterung ging, hatte ich praktisch den Brief schon bereit gehabt, dass ich einen Zivildienst machen wollte. Das war für mich vollkommen klar.
Was hätten Sie denn gerne gemacht?
Ich wäre da ganz offen gewesen für. Also so offen wie mein Elternhaus auch war, war ich offen tatsächlich auch. Hätte ich gerne alle Erfahrungen gemacht, die dort möglich gewesen wären.
Dazu kam es aber nicht. Aufgrund Ihrer Augenerkrankung waren Sie untauglich für das Militär. Blicken wir nochmal zu Ihrer Schulzeit im Westen. Zunächst in Bremen, dann in Osterholz-Scharmbeck im Gymnasium.
Ich bin ja, wie gesagt, als ich in der 9. Klasse war, rübergekommen und bin dann in der 10. nach Osterholz-Scharmbeck gekommen. Das heißt, ich habe dann noch den ganz normalen Weg zum Abitur gemacht, allerdings mit etwas Erschwernis, denn ich musste ja die Fremdsprachen nachholen. Ich hatte zwar das große, große Glück, das hat nur wenige, dass ich schon Englisch in der DDR hatte, aber meine Mitschüler waren natürlich da wesentlich weiter als ich. Das heißt, ich durfte noch 2 Jahre Englisch nachholen in der 10. Klasse und hatte natürlich die zweite Fremdsprache auch nicht. Und da hatte ich Latein gewählt, und währenddessen meine Mitschüler in der 10. Klasse lustig schon eben Cäsar übersetzten, fing ich gerade mit den ersten Vokabeln im Lateinunterricht an. Und das Ziel war, dass ich 3 Jahre im 10. Schuljahr nachhole. Also das war das Ziel. Ich habe es dann irgendwie geschafft, also 2 Jahre Englisch und 3 Jahre Latein nachzuholen, natürlich auch mit allen anderen Fächern, die man normal hat. Also es war schon recht heftig, dieses 10. Schuljahr, als ich dann da in Osterholz-Scharmbeck anfing.
Und die Tatsache, dass Sie Lieder des russischen Sängers Wladimir Wysotzki übersetzen konnten, hat Ihnen nicht geholfen?
Es hat mir nicht geholfen. Alles, was ich an Russischkenntnissen bisher hatte, konnte ich in Osterholz-Scharmbeck sehr gut auch an der Türklinke abgehen. Das hat mir nichts mehr geholfen.
Hatte Ihre Familie denn über die Großeltern hinaus Westkontakte?
Wir hatten natürlich immer Westkontakte gehabt. Wir hatten ein offenes Pfarrhaus. Wir hatten alle möglichen Professoren bei uns. Also mein Vater war auch immer sehr engagiert. Sein Wunsch war eigentlich, an der Universität weiterzumachen. Aber er hätte sich ja für die Praxis dann entschieden. Aber die Kontakte zu Menschen, die im wissenschaftlichen Bereich gearbeitet haben, waren da. Wir hatten viele Musiker. Und was für die DDR-Kirchengemeinden natürlich auch sehr wichtig waren, waren natürlich die Westkontakte. Denn man kann sich ja vorstellen, mit so einem kleinen Gehalt von ein paar hundert Mark kann man nicht überlegen. Und so hat die Westkirche, haben die verschiedenen Landeskirchen im Westen die Ostkirchen unterstützt. Hannover zum Beispiel hat die sächsische Landeskirche unterstützt. Es gab den sogenannten Austausch dann in den Gemeinden. Und so kamen eben sehr, sehr viele Menschen von Westen auch zu uns, nach Havelberg zum Beispiel oder in die Uckermark. Die hatten Kontakt nach Trier, und einer der Patenonkels meines Bruders hat ein heute noch berühmtes Weingut in Trier. Und ich habe gerade vor ein paar Tagen nochmal den Wein des Patenonkels meines Bruders getrunken, ein hervorragender Riesling. Und in Havelberg hatten wir Kontakte auch in den Westen. Und ich erinnere mich daran, dass die dann oft mit größeren Autos kamen. Und mein großes Highlight in der DDR war, dass ich einmal im Mercedes mitfahren durfte. Wir haben einen kleinen Ausflug mit dieser Gemeinde gemacht, und das war schon ein besonderes Erlebnis. Aber dieser Austausch mit den westdeutschen Gemeinden war überlebensnotwendig, und auch, dass neue Ideen hereinkamen, also dass man im Austausch war, welche Themen sind bei euch im Moment gerade wichtig, welche bei uns, das war schon einfach auch geistig überlebensnotwendig.
Ne? Ende der 70er Jahre begann ja in Westdeutschland die Friedensbewegung mehr Raum zu gewinnen. Hat sie das auch irgendwie beeinflusst, und wenn ja, wie?
Ich bin ja in einer rundum politisierten Umgebung groß geworden. Und heute sage ich oft, dass ich gegen nur den Verdacht einer Ideologie ganz allergisch reagiere. Also überall da, wo man mich vereinnahmen möchte, reagiere ich ganz allergisch. Also das habe ich mit der Muttermilch aufgenommen, und das habe ich auch mit in den Westen gebracht. Und ich kam genau in diese Atmosphäre der sehr politisierten Schule auch damals. Also ich erinnere mich, vor meiner Schule in Osterholz-Scharmbeck standen die ganzen Linken linken Gruppen mit ihren Zetteln, die wir dann in die Hand gedrückt bekommen. Dann die ganze Kampagne gegen Strauß, die ganze Kampagne gegen die Wiederaufrüstung. Also es war alles total politisiert. Ich möchte nicht sagen, dass mich die Themen nicht interessiert haben. Die haben mich interessiert. Ich bin ein sehr politischer Mensch. Aber an den Stellen, wo man mich immer versucht vereinzunahmen, da sind bei mir auch Grenzen. Also das war schon für mich ungewöhnlich, insofern als dass es eben große offene Diskussionen waren, die bei uns ja eher verdeckt waren und wo man nicht seine eigene Meinung äußern durfte. Ich erinnere mich auch an einen Schulstreik, den wir gemacht haben, einen Sitzstreik als Schüler, um für weitere Klassenräume und eine größere Schule zu protestieren. Das wäre natürlich in der DDR vollkommen undenkbar gewesen. Und da muss ich sagen, da habe ich natürlich auch wirklich die absolute Freiheit und die Möglichkeit der Meinungsäußerung hier kennengelernt als etwas ganz, ganz Wertvolles.
Nun kamen Sie aus einem vom eigenen Selbstverständnis her linken Staat und es klingt für mich fast ein wenig so, als fühlten Sie sich durch Ihre Schulkameradinnen und Kameraden im Bremer Umland etwas links überholt. Wie haben Sie das empfunden?
Es war auf jeden Fall ein anderes Links, was man da kennengelernt hat, ne? Und wir haben bei uns immer so gedacht, wenn ihr wüsstet, wie die Realität des Sozialismus oder des Marxismus wirklich aussieht in der DDR, dann würdet ihr vielleicht nicht ganz so laut schreien, wie ihr hier im Moment gerade schreit. Also ich habe das oft so als eine unheimlich theoretische Diskussion erlebt, wo manchmal wirklich die Praxis einfach fehlte. Und von daher habe ich manche Dinge, die oft meine Schulkameraden so fürchterlich ernst genommen haben und manchmal so vollkommen übersteigert auch für mich selber etwas auf einem anderen Level gesehen.
Kommen wir zu einem nächsten Titel Ihrer Lieblingsmusik.
Ein blinder Musiker, der mich immer wieder begeistert, ist Stevie Wonder. Und das nicht nur, weil er ein fabelhafter Musiker ist, sondern weil er sich auch politisch für Minderheiten engagiert. Auf dem Keyboard habe ich oft versucht, seine Stücke nachzuspielen. Ein echtes Kunststück. I wish.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Sie haben denn also das Abitur gemacht. Mit den Sprachen hat alles geklappt, mit der Musik waren Sie weiterhin gut Freund. Man kann ja eigentlich sagen, dass der sozialistische Schüler recht gut ausgebildet war.
Also der sozialistische Schüler war tatsächlich gut ausgebildet, denn ich habe mich in den naturwissenschaftlichen Fächern absolut zurückgelehnt, währenddessen meine Mitschüler noch lernen musste. Den Stoff hatte ich alles schon gehabt. Das reichte weit in die Oberstufe hinein. Was ich mitbrachte, hatte ich in den naturwissenschaftlichen Fächern alles schon gehabt. Da waren wir wirklich hervorragend ausgebildet. Selbst in Literatur, würde ich sagen, haben wir auch eine gute Grundlage gehabt. Was uns fehlte, war, wenn wir zum Beispiel den sprachlichen Bereich nehmen, tatsächlich alles, was mit Äußerung eigener Meinung zusammenhängt oder das Formulieren von Gedanken, das war in der DDR so restriktiv gehandhabt, dass man eher nach Formular gearbeitet hat, um nichts falsch zu machen. Das war das Einzige, aber ansonsten, ja, auch im Sportunterricht muss ich sagen, der Sportunterricht in der DDR war wesentlich besser als im Westen.
Das Abitur bestanden, wie ging's dann weiter?
Ich hatte gesagt, die schwierige Situation, wenn man eine Sehbehinderung hat, was macht man beruflich? Für mich war es klar, ich wollte studieren. Zwei Ziele hatte ich im Kopf. Ein wäre Musiker gewesen. Da hatte mich dann auch mein Trompetenlehrer zum Beispiel schon darauf vorbereitet, dass ich auch die Aufnahmebedingungen dann auch erfüllen könne. Und das andere wäre Theologie gewesen. Und ich habe mich relativ schnell, und das sage ich auch heute ganz laut, auch sehr bewusst und mit vollem Herzen für Theologie entschieden. Das war dann auch ein Herzenswunsch. Musik ist ein guter Begleiter, auch später durchs Leben. Es gibt sehr viele arbeitslose Musiker, die nach Gigs schauen müssen. Und ich habe, denke ich, auf jeden Fall die richtige Wahl getroffen und habe dann angefangen mein Studium in Hamburg. Und dann bin ich nach dem Zwischenexamen nach Heidelberg gegangen. Und da habe ich dann auch mein Examen gemacht.
Vielleicht ein paar Momente aus dem Studium, woran Sie sich gerne erinnern. Viele Studierende träumen von Hamburg und Heidelberg ist Tradition. Man kennt das große Fass. Waren Sie einer der trinkfreudigen Studierenden oder weiterhin eher hinter den Büchern zu finden?
Ich schaue so ein bisschen auf die Studierenden heute und sehe, wie Bachelor- und Masterstudium vieles verändert haben. Theologie ist ja, ein geisteswissenschaftliches Fach und es ist wirklich ein wissenschaftliches Fach, aber es besitzt eben auch die Freiheit einer Geisteswissenschaft. Und ich habe das wirklich in vollen Zügen genossen. Und ich würde mal so sagen, meine Devise war, im Sommer leben, im Winter arbeiten. Und wenn ich dann im Sommer mal, vor allen Dingen in Heidelberg mit der wunderbaren Umgebung, dann ein klein wenig tagsüber ein paar andere Dinge gemacht habe, natürlich muss man zu Vorlesungen und so weiter und so fort, gehörte ich dann zu denjenigen, die so ungefähr ab 22 Uhr bis 3 Uhr nachts an ihrem Schreibtisch saßen. Also das war so mein Lebensrhythmus. Vormittags die ganzen Vorlesungen im Sommer, dann beim frühen Nachmittag hatte man noch ein Seminar und dann war aber Heidelberg angesagt. Ich habe da auch Sport gemacht. Da habe ich gemerkt, als Sehbehinderter hat man super Chancen in einem Boot. Ich bin in einem Ruderboot gefahren, in einem Achter auf dem Neckar nachmittags oder habe andere Ausflüge gemacht. Aber ab 22 Uhr saß ich mindestens an meinem Schreibtisch und habe dann bis in die Nacht gelernt.
Hatten Sie denn damals schon die entsprechenden Hilfsmittel?
Ja, also ich bin in Hamburg noch einigermaßen gut über die Runden gekommen und ich bin heilfroh, dass es so ist, nachträglich, denn man muss ja, wenn man Theologie studieren will, die Hürde der Sprachen nehmen. Und weil wir ja die Bücher im Original lesen, muss man Lateinisch, Hebräisch und Griechisch können. Und ich hatte das Latinum noch an der Schule gemacht, aber Graecum und Hebraicum hatte ich noch nicht. Und das war am Anfang in Hamburg so. Das konnte ich noch normalsichtig tun. In Heidelberg wurde es dann im Laufe der Zeit immer schwieriger. Da kam irgendwann eine Lupe ins Spiel. Und rechtzeitig zum Examen war ich so weit, dass ich fast nichts mehr sehen konnte. Ich konnte alle meine Aufzeichnungen aus den ganzen Semestern in ein großes Paket tun und musste mich vollkommen neu orientieren. Das war für mich ausgerechnet zu diesem schwierigen theologischen Examen. Das kann man ja wirklich vergleichen mit einem juristischen oder medizinischen Examen, weil der Stoff immens groß ist, was man da zu bewältigen hat. Das war schon eine Riesenherausforderung.
Die Moral war ja damals durchaus recht locker, gerade auch in Liebesdingen. Wie war das denn bei Ihnen?
Als evangelischer Pastor ist man ja kein katholischer zukünftiger Priester, dem ja sozusagen auferlegt ist, dass er nicht heiraten darf. Von daher sind wir evangelischen Studenten natürlich auch etwas freier, auch in der Wahl der Freundin und vielleicht ja zukünftigen Ehegatten. Ja, man lernt ja im Studium viele Leute kennen und ich hatte wirklich viele Kontakte, nicht unbedingt nur in die Theologie. Ich habe auch viele interessante Frauen kennengelernt aus dem künstlerischen Bereich, aus dem musischen Bereich. Also ich habe versucht, praktisch nebenbei noch ein Stück Philosophie zu studieren und habe auch bei den Musikwissenschaften immer noch reingeschaut, weil mich das einfach interessierte. Ja, da lernt man schon interessante Frauen kennen.
Hatten Sie denn damals vielleicht eine feste Freundin?
Also die Freundinnen, die man im Studium hat, die sind durchaus auch an das Buch gebunden. Und da muss man die Zeit natürlich finden, die man gemeinsam auch teilen kann, ja. Also ich hatte während der Zeit auch eine Freundin, ja.
Kommen wir zu einem nächsten Titel Ihrer Lieblingsmusik.
Die Musik, die wir jetzt hören, habe ich in meinem sehr kleinen Studentenzimmer gehört. Rauf und runter. Dazu gesellte sich meistens mein guter Freund, der diese Musik genauso liebte. Ich mochte sie, weil die Bläser einfach fantastisch waren in dieser Gruppe und die Arrangements einfach fabelhaft. Die Rede ist von Earth, Wind and Fire. September. Und glauben Sie, die Beine stehen bei dieser Musik nie bei mir still.
Als Sie das Studium abgeschlossen hatten, waren Sie also schon ohne Sehsinn.
Ja, ich habe also mein Studium abschließen können und da war ich in Heidelberg an der Universitätsklinik schon für blind erklärt. Also ich erfüllte damals schon alle Normen dafür.
Es hat ja dann aber doch geklappt mit dem Beruf als Pastor, wie wir wissen.
Ja, also meine Jahrgänge gehörten zu denjenigen, wo sehr, sehr viele Menschen Theologie studiert haben. Und von daher war die Liste der Landeskirchen sehr voll. Und die Frage war, kriegen wir die überhaupt alle unter? Und wenn dann jemand kommt, der sehbehindert ist und der dann einem noch erzählt, also ich werde in ein paar Jahren vielleicht blind sein, dann guckt man besonders hin. Ne? Und ich hatte mein erstes Gespräch in der Personalabteilung der Landeskirche und die hatten schon ein ziemlich kritisches Auge. Da hatte ich gerade angefangen, Theologie zu studieren. Ich muss aber sagen, nach diesem ersten Gespräch, wo sich vieles geklärt hat, hat gerade diese Personalabteilung mich wirklich durch das Studium getragen und hat auch die Hand über mir gehalten, auch über diese schwierige Phase, wo eben meine Augen so schlecht wurden, dass ich wirklich vollkommen mein Leben umstellen musste, eben auf Blindenschrift, auf sprechende Hilfsmittel und alles, was eben dazugehört.
Noch einmal nachgefragt. Sie hatten Ihre Stelle eigentlich schon sicher, lange bevor Sie Ihr Studium vollendet hatten.
Also wenn man Theologie studiert und vorhat, Pastor zu werden, gehört es dazu, dass man sich in die Liste der Theologiestudierenden einschreibt, der jeweils zugehörigen Landeskirche. Die haben den Vorteil, dass sie planen können und man selber hat den Vorteil, dass man schon geplant ist, nicht? Und dass für einen schon geguckt wird, dass man auch eine Stelle bekommt. Alle haben es in meinen Jahrgängen nicht geschafft. Also wenn man damals ein schlechtes Examen gemacht hat und ich habe ja gesagt, Theologie ist ein sehr, sehr schwieriges Examen und es sind tatsächlich nach dem ersten Examen oder nach dem zweiten Examen, das gehört ja auch noch dazu, manche dann nicht durchgekommen. Ne? Also nach dem ersten Examen, was wirklich absolut nur wissenschaftlich orientiert ist, kommt ja dann diese Referendariat, wie es bei Lehrer oder Juristen heißt, bei den Theologen Vikariat. Ich habe das hier damals in Hannover gemacht, wo man die ersten Schritte dann in der Praxis macht, seine ersten Gottesdienste selber hält, Taufen, Beerdigungen selber macht und habe bei den Fahrten nach Loccum, wo das Predigerseminar war und wo man diese Praxisdinge dann nochmal aufarbeitet, da habe ich meine Frau kennengelernt. Und wir beide haben uns praktisch blind kennengelernt, denn meine Frau musste ja ihre Augen auf die Straße halten und ich konnte ja sowieso nicht sehen und von daher haben wir uns hörbar kennengelernt und nicht so sehr sichtbar. Und während dieser Fahrten sind so die ersten zarten Bande entstanden und dann war es auch relativ bald klar, also wir bleiben zusammen und werden heiraten.
Ihre künftige Frau saß im Auto und nahm Sie mit?
Genau. Meine Frau wohnte im Westen von Hannover, also in Limmer. Ich wohnte genau hier im Osten. Also ich fuhr dann mit der Straßenbahn zu ihr und sie hat mich dann nach Loccum hin mitgenommen.
Das hat ja durchaus etwas Romantisches.
Es ist absolut romantisch und ich denke sehr, sehr gerne, das sind ja nicht gerade kurze Fahrten gewesen, sondern wenn man so nach Loccum fährt, kann man eine gute Stunde einrechnen und da hat man viel, viel Zeit, etwas von dem anderen zu erfahren oder von sich zu erzählen.
Können Sie sich an einen magischen Moment erinnern, wo der Funke übersprang?
Den Zeitpunkt könnte ich Ihnen genau sagen, denn sie hat mich schon fasziniert. Meine Frau ist eine sehr klar denkende Theologin, das liebe ich. Ich bin ähnlich strukturiert, dass man auch logisch Dinge erfassen kann und miteinander besprechen kann. Das mache ich sehr gern und meine Frau ist genauso musisch interessiert und wir haben im Laufe unserer Gespräche kennengelernt, dass wir eine ähnliche Kindheit hatten, obwohl wir so aus unterschiedlichen Richtungen kamen, aber die elterliche Prägung sehr, sehr ähnlich war. Aber so richtig nahe gekommen sind wir bei einem wissenschaftlichen Ausflug in Berlin. Da haben wir gemerkt, wir gehören zusammen.
Kommen wir zu einem nächsten Titel Ihrer Lieblingsmusik.
Mein Studentenwohnheim in Heidelberg lag direkt neben dem Neckar und der alten Brücke. Ich hatte einen Blick aus meinem Fenster auf die Altstadt von Heidelberg. Wunderbar. Es war ein internationales Studentenwohnheim. Eines Tages zog jemand aus Wisconsin bei uns ein und brachte die Musik von James Taylor mit. Wenn ich heute diese Musik höre, dann denke ich nicht an die USA, sondern an die gute alte Stadt Heidelberg.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Ihr Vater war zu der Zeit immer noch Pastor nahe Worpswede bei Bremen.
Der Ort hieß Hambergen. Später ist er dann noch Superintendent geworden in Rothenburg. Der hat erlebt, wie ich selber Vikar wurde und dann später Pastor und hat das wirklich meine beiden Eltern mit ganz großer Freude begleitet. Und das ist ja eins der Dinge, die ich als Seelsorger ja, wenn ich mit Menschen, Angehörigen spreche, ja auch immer wieder merke, dass die Sorge um eben sehbehinderte oder blinde Kinder, man trotz alledem immer nicht ausschalten kann. Eltern begleiten ihre Kinder einfach, das ist natürlich einfach da. Das kann ich gut verstehen. Das war bei meinen Eltern auch so. Aber wenn Eltern sehen, das klappt, der kommt in seinen Beruf gut klar, fühlt sich da sogar pudelwohl, der kann Leute erreichen, das entlastet Eltern ungemein. Also meine Eltern freuen sich bis heute, dass ich diesen Weg so auch gewählt habe.
In Hannover haben sie dann ihre ersten Gottesdienste halten können und schließlich ging es nach Nordwesten, nach Ostfriesland.
Genau, wir sind nach Ostfriesland gekommen und bei einem Pastor, der anfängt, ist es so, dass man die ersten 3 Jahre gesetzt wird. Das heißt, man wählt nicht selber, sondern man wird auf eine Pfarrstelle gesetzt. Meine Frau und ich, wir haben beide Eltern gehabt, die sehr engagiert und sehr bekannt waren in ihren jeweiligen Umgebungen. Deshalb hatten wir gesagt, wir wünschen uns ein Ort, wo wir etwas ferner von unseren Eltern unsere ersten, ja, eigenen Wege, Schritte denn auch gehen können. Und dann haben wir gesagt, wo ist uns aber dann egal, das könnt ihr als Personalbüro entscheiden. Ja, und dann kam der Personaldezernent und schlug Ostfriesland vor. Wir kannten bis dato Ostfriesland überhaupt nicht und kamen dann tatsächlich dahin und wir haben am Anfang gesagt, naja, geben wir uns mal 7 Jahre. Maximal und dann suchen wir was Neues. Und was soll man sagen? Wir sind 18 Jahre geblieben und allein diese Zahl zeigt schon, dass wir uns unheimlich wohl gefühlt haben. Ein Menschenschlag, den viele Menschen überhaupt gar nicht so aufs Erste begreifen können, weil viele sagen, die sind etwas reservierter, stummer und so weiter. Ich habe genau das Gegenteil erfahren. Gastfreundlich, sehr zuvorkommend. Menschen, mit denen Männer als auch Frauen man wirklich immer gut im Gespräch sein kann.
Stichwort herzlich. Sie haben ja direkt mitten im Herzen Ostfriesland Wurzeln schlagen können.
Der Ort hieß Holtrop und gehört zu diesem etwas größeren Gemeindegebiet von Große Fehn. Das ist also 8 Kilometer von Aurich entfernt. Und es gibt ja in Ostfriesland grob gesehen 2 Dorftypen. In einem Dorftyp wohnen viele Seeleute, also die auf kleine und große Fahrt gegangen sind. Und im anderen Dorftyp wohnen Menschen, die eher mit der Landwirtschaft zu tun haben. Und ich habe im letzteren gewohnt, also in einem Dorf mit Landwirtschaft. Und wenn man dann als junger Pastor in ein Dorf kommt mit großer Landwirtschaft, lernt man sehr vieles kennen. Also ich würde von mir heute sagen, ich weiß sehr viel über Landwirtschaft, da zum Beispiel meine Kirchenvorsteher, ein großer Teil von denen waren Bauern, mich als junger Pastor gleich genommen haben, gesagt, so, jetzt zeigen wir erstmal, wie das funktioniert bei uns im Dorf. Und dann bin ich mitgegangen, war dabei bei Verhandlungen über Flächen. Ich bin in Ställen bei Besuchen gewesen, wo ich die Tiere gesehen habe auf der Weide oder in den großen Melkstellen. Ich war in Schweineställen und Hühnerställen, bei Enten. Also ich habe viele, viele Familien kennengelernt, die von ihrer Landschaft auch leben mussten. Und in dem Dorf funktionierte das noch relativ gut mit Teilzeitlandwirtschaft oder eben auch mit einer ganzen Landwirtschaftsstelle.
Eine leicht ketzerische Zwischenfrage. Wie trinkfest sind Sie?
Es ist natürlich für ein so gut funktionierendes Dorf mit all seinen sozialen Errungenschaften, die dazugehört, immer eine Versuchung, den Pastor irgendwie dünn zu kriegen. Ich habe dieser Versuchung immer widerstanden. Also ich trinke schon gerne mal ein Bier, aber das tue ich ganz gerne mal, wenn die Arbeit getan ist, am Ende eines Abends und Sonntags auch gerne mal einen Schluck Wein. Aber tatsächlich im Dienst habe ich immer darauf verzichtet. Ich habe einfach zu viele schreckliche Geschichten auch von Kollegen erlebt. Und im Dorf als Pastor kennt man seine Gemeinde sehr gut, wie die dann auch über Menschen reden, die durchaus 1 oder 2 Glas Bier trinken. Wenn man dann über den Pastor erzählen kann, dass er ein bisschen zu viel getrunken hat. Also diesen Gesprächsstoff wollte ich meiner Gemeinde da nicht bieten.
Mit welcher Idee oder Vision sind Sie auf Ihre Gemeinde zugegangen oder was wollten Sie Ihren Schäfchen mit auf den Weg geben?
Also ich habe erzählt von meinem sehr offenen Elternhaus. Dort habe ich eine ganz große Willkommenskultur erlebt. Und dann kommt noch ein zweites dazu. Als Behinderter erlebt man manchmal durchaus ja Ausgrenzung. Ich kenne fast keinen, der das nicht in irgendeiner Form auch kennengelernt hat. Das ist manchmal subtil in der Weise, dass man nicht ernst genommen wird, obwohl man zum Beispiel ein Studium hinter sich hat. Und andere Sehbehinderte, Blinde können auch andere Dinge darüber erzählen. Und deshalb war mir das gleich aus zwei Hintergründen sehr wichtig, eben so eine Willkommenskultur zu zeigen. Also eine offene Kirche. Wir heißen Menschen willkommen und wir gehen auf sie zu. Also ich hatte immer wirklich auch die Devise, Menschen, die bei uns zum Beispiel zum Gottesdienst oder zu den Veranstaltungen kommen, wir gehen darauf zu. Ich habe meinen Kirchenvorstehern immer gesagt, mach das nicht so wie die typischen Ostfriesen, die sagen, ach ja, den kennen wir sowieso und wen wir nicht kennen, da sind wir erstmal vorsichtig, sondern geht auf sie zu, heißt sie willkommen und hinterher nach dem Gottesdienst oder so, sagt mir Bescheid, damit ich mich mit denen noch unterhalten kann. Und das andere war eben, wenn die Leute nicht zu mir kommen, komme ich zu ihnen. Und so habe ich oft meine Kirche oder meine Frau auch die Kirche zugemacht und wir haben uns Gottesdienste gesucht bei den Leuten selber. Also wir sind hin zu den Leuten und haben dann auch gesagt, so diese Gottesdienste machen wir auch nicht alleine, sondern den machen wir im Team. Das haben wir auch dem normalen Gottesdiensten schon so gemacht, aber wir haben dann Gottesdienste in Festzelten gemacht. Also in einem Dorf gab es immer große Feste, da haben wir dann gesagt, da machen wir mit und wir laden euch ein, sonntags machen wir dann einen plattdeutschen Gottesdienst. Und nebenbei gesagt, das ist eine wunderbare Frucht der 18 Jahre aus Friesland. Ich spreche mittlerweile fließend Plattdeutsch und das hat eben auch hier in Hannover dazu jetzt geführt, dass ich seit Jahren beim NDR auch plattdeutsche Andachten mache. Ich habe es einfach genossen, auch dort die plattdeutsche Sprache kennenzulernen und wir haben dann plattdeutsche Gottesdienst gemacht. Der Pastor praut op Plattdeutsch. Und wir waren in Scheunen, haben Gottesdienste dort gemacht. Also die Devise auf jeden Fall, wenn die Leute nicht zu uns kommen, wir besuchen sie zu Hause, dort, wo sie leben. Das war für uns schon sehr, sehr wichtig.
Kommen wir zu einem nächsten Titel Ihrer Lieblingsmusik.
Vor 20 Jahren habe ich angefangen, Jazzklavier zu lernen und zu spielen. Und natürlich hört man sich auch dann in der Musik um. Seit vielen Jahren gehört Avishai Cohen, ein israelischer Bassist, zu meinen absoluten Lieblingen. Ich hatte die Chance, ihn in Hannover zu hören, ein unheimlich großes Konzerterlebnis. Avishai Cohen hat in den USA studiert und hat dort viele Jahre gelebt, aber seiner Musik hört man an, wo er herkommt, aus Israel.
Ihre Frau hat auch in Ostfriesland als Pastorin gewirkt.
Meine Frau und ich haben uns die Pfarrstelle miteinander geteilt. Also 50-50 auf dem Blatt Papier. Ich würde mal sagen, das war mehr 75-75 oder 100-100. Die Gemeinde hatte jedenfalls viel davon, dass sie nämlich beides hatte, Mann und eine Frau und dann noch dazu zwei, die Spaß und Freude an ihrem Beruf hatten. Und das haben die im Laufe der Zeit auch, denke ich mal, gemerkt. Für den Anfang war das mal gar nicht so einfach, ne? Denn meine Frau war die erste Frau in der Gemeinde, die es überhaupt je gab, eine Pastorin dort in einer lutherischen Gemeinde. Und ich war der erste Blinde, der als Pastor in eine Gemeinde kam. Da gab es natürlich schon ein bisschen Zurückhaltung und Überlegung, wie geht das eigentlich mit so einem blinden Pastor in einer Gemeinde? Meine Frau wurde dann relativ schnell gefragt, aber die Taufen machen Sie doch, oder? Und die Beerdigung, das werden Sie doch wohl übernehmen. Nö, hat meine Frau gesagt, nee, das wird mein Mann schon machen. Und ich sage immer scherzeshalber, die ersten Amtshandlungen, die ich hatte, also Taufen und Beerdigung, waren sehr, sehr voll. Ostfriesische Beerdigungen sind immer voll, aber die waren noch voller, denn die Leute wollten gucken, wie macht er das eigentlich? Fällt er denn nun in ein Grab oder fällt er nicht in ein Grab oder findet er tatsächlich auch das Köpfchen des Täuflings? Und ich kann beides beantworten heute. Also er ist nicht in das Grab gefallen und er hat auch das Köpfchen gefunden. Dafür gibt's auch Methoden, die man dann als Blinder für sich auch selbst lernt.
Sie wollten zunächst ja 7 Jahre dort bleiben. Dann sind es 18 Jahre in Ostfriesland als Pastor gemeinsam mit ihrer Frau geworden. Was hat sie dazu gebracht, so lange in Holtrop zu bleiben?
Also man hat als Pastor wirklich das ganz große Glück, dass man, wenn man wirklich eng auch mit seiner Gemeinde zusammenlebt, mit den Menschen, dass man einen Beruf ausübt, wo man unheimlich viel Feedback zurückbekommt. Und das muss gar nicht mal das große Lob sein. Man bekommt es einfach im Zusammenleben mit. Manchmal stimmt ja so ein bisschen auch, dass Ostfriesen mal ein bisschen karg sind in ihrer Ausdrucksweise, wenn dann am Sonntag jemand aus der Kirche ging und sagte, heute konnte ich sie aber gut verstehen, dann würde, sag mal, ein Außerostfriesischer sagen, der meint das aus akustischen Gründen. Aber mit diesem Satz war mehr verbunden, denn damit war nicht nur das akustische Verstehen gemeint, sondern eben auch das Verstehen überhaupt, was man gesagt hat. Und solche kleinen Sätze sind es oft gewesen oder nach den ganzen Amtshandlungen, wenn man eine Beerdigung hatte und die Leute einem die Hand gedrückt haben und herzlichen Dank gesagt haben. Allein diese kleinen Gesten, man bekommt als Pastor wirklich da eine ganze Menge an Feedback. Und das hat wirklich auch die Atmosphäre für mich und meine Frau sehr geprägt, dass man so nah an den Menschen war, dass man auch gesagt hat, also das möchte man auch nicht so leicht aufgeben. Und dann hatten wir so viele Ideen für die Gemeinde, dass wir gesagt haben, so jetzt sind wir in der Aufbauphase. Wir haben viel gemacht, Menschen mit ins Boot zu ziehen. Also keine Pastorenkirche. Das war uns immer, meiner Frau und mir, eigentlich ein Gräuel. Das war für uns beide ein Zeichen der Kirche, wie sie eigentlich vor dem Krieg war und für die Leute auch üblich. In Ostfriesland war es oft die Erwartung, ne? Sie machen das als Pastor. Und wir haben gesagt, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen eine Gemeinde sein, die also nicht nur aus den Pastoren besteht, die das machen, sondern wirklich ehrenamtliche Mitarbeiter. Und so haben wir unter anderem ein Konfirmandenmodell gemacht, das Eltern mit einbezieht. Also Eltern unterrichten ihre eigenen Kinder selber. Das war für uns ein ganz wichtiges Projekt, das über viele, viele Jahre gelaufen ist. Und so haben wir Kontakt eben zu den jungen Eltern gehabt, aus den Familien. Und viele von diesen Eltern sind dann wie selbstverständlich nach dieser Zeit dann weiterhin tätig auch in der Kirchengemeinde gewesen. Das ist so ein typisches Beispiel für unseren Ansatz damals gewesen.
Ist das vielleicht, also diese Mitmachkirche mit Gemeindeleben auf Augenhöhe, ein Modell gegen den allfälligen Kirchenaustritt?
Es ist nach wie vor ein Modell gegen den Kirchenaustritt, auf jeden Fall. Wenn ich mich erstens beschäftige mit dem, was denn die Kirche überhaupt vertritt, was man miteinander bespricht, was für die einzelnen Mitglieder dieser Kirchengemeinde wichtig ist, kommt man sehr nahe dran. Man beschäftigt sich mit diesen Dingen. Und das ist ja eins der Hauptprobleme in unserer Gesellschaft im Moment, dass ja die Präsenz der biblischen Themen, der christlichen Tradition einfach abbrechen oder nicht mehr da sein. Menschen kommen gar nicht mehr damit in Kontakt. Und das Zweite ist, dass man natürlich auch merkt, dass man wichtig ist. Nicht? Ich habe vorhin schon an anderer Stelle gesagt, dass mir das als Pastor immer auch wichtig war, Menschen das zu erzählen, wie wichtig sie sind, dass sie eine Bedeutung haben. Und wenn man dann merkt, man wird gebraucht wirklich in einer Gemeinde, dann ist auch der Status ein ganz anderer und dann vertritt man das auch nach außen. Also ich habe das immer gemerkt an den Mitarbeitern in unserer Kirchengemeinde, dass ich es nicht war, der dann auch durchaus schwärmte von der eigenen Gemeindearbeit, sondern die Mitarbeiter das selber gemacht haben. Es ist ein Modell, sicherlich es so zu tun, ob es sozusagen das Ding ist, womit man den Trend des Kirchenabbruchs aufhält, das wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, da braucht es viel mehr und viele andere gute kreative Ideen dazu.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Pastor Czernowski, was war denn dann für Sie der Gongschlag, Ihre Tätigkeit in Ostfriesland zu beenden?
Ich halte es für sehr sinnvoll, wenn Pastoren ihre Stellen auch wechseln. Und unsere Landeskirche sagt oft so 10 Jahre ist eigentlich immer ein guter Rhythmus. Ich halte es aus den Gründen für besonders wichtig, weil erstens die Gemeinde braucht neuen Input. Also es braucht jemanden, der mit neuen Ideen kommt. Man wird doch manchmal über eine gewisse lange Strecke dann auch müde. Und für einen selber ist es auch gut, denn man bekommt auch Motivation, auch nochmal etwas Neues anzufangen, was Neues kennenzulernen. Und in den letzten Jahren haben wir durchaus schon mal Ausschau gehalten, welche Möglichkeiten gibt es für uns beide. Und da war natürlich zuerst die Frage zu klären, wird die neue Pfarrstelle auch wieder 50-50 sein? Da werden wir uns zukünftig auch noch eine Stelle teilen. Wir haben viele Dinge kennengelernt. Wir haben uns sogar über den großen Teich gewagt in die USA und haben überlegt, ob wir dort hingehen. Das hat auch Formen angenommen. Wir haben dort in Kalifornien, im Mittelwesten auch Praktika gemacht. Letztendlich haben wir uns denn doch entschieden, in Deutschland uns für eine Stelle zu bewerben. Und dann kam eines Tages die Anfrage an mich, dass ich mir doch mal überlegen sollte, ob ich nicht die Stelle der Sehbehindertenseelsorge übernehmen möchte. Diese Frage ist mir als junger Pastor schon einmal gestellt worden, nämlich genau als ich anfing. Und ich habe damals diese Frage beantwortet und gesagt, das mache ich nicht. Und ich hatte damals gute Gründe dafür, denn ich wollte die ganze Bandbreite eines Pastors kennenlernen. Ich wollte nicht gleich in die Spur gesetzt werden, nur weil ich eben blind oder sehbehindert bin, auch für Blinde oder Sehbehinderte da zu sein. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte wirklich zeigen, also ein blinder Pastor kann eben auch durchaus seinen ganz normalen Dienst tun. Nach 18 Jahren war das bei mir so, ich hatte so viel Selbstwertgefühl für mich, dass ich sagen konnte, auch in ein etwas engeres Feld kann ich gehen. Und ich habe das auch dann sehr, sehr bewusst entschieden, habe gesagt, ich möchte die Möglichkeiten, die ich habe, auch in der Präsentation und Repräsentanz, auch in unsere Landeskirche, die Dinge für Blinde und Sehbehinderte vertreten. Und ich glaube, das kann man als Blinder tatsächlich in der Außenwirkung manchmal etwas besser als die Sehenden. In der Arbeit selber, würde ich sagen, gibt es keine großen Unterschiede.
Kurz zusammengefasst, vom Studium nach Hannover, Vikariat, dann Ostfriesland gemeinsam mit ihrer Frau. Hernach haben sie sich den Wind um die Nase wehen lassen. Der goldene Westen lockte. Sie kamen zurück nach Deutschland, wurden Sehbehindertenseelsorger. Was macht ihre Frau heute?
Meine Frau, die ist Pastorin in dieser Kirchengemeinde, auf dem Grund, wo wir uns jetzt gerade befinden.
Das Pfarrhaus der Nikodemusgemeinde im Heideviertel zu Hannover.
Meine Frau, die hat auch eine volle Stelle, genauso wie ich. Das war dann die Neuheit, dass ich eben auch eine 100% Stelle bekommen habe. Das war für uns eine riesengroße Umstellung am Anfang, da wir ja gewohnt waren, die Dinge in der Gemeinde ständig zu besprechen. Das heißt, wir waren nicht nur im privaten Gespräch, sondern auch im dienstlichen Gespräch als Kollegen in einer Kirchengemeinde dauerhaft auch miteinander unterwegs. Und da haben wir gemerkt am Anfang, als hier seine eigenen Wege ging, das war schon eine ziemliche Umstellung.
Sie sind damit ja rein räumlich an ihre frühere Wirkungsstätte zurückgekehrt. Und auch ihre Frau arbeitete im Weinberg Gottes quasi auf ihren früheren Pfaden.
Das Merkwürdige ist ja, dass meine Frau die Stelle angenommen hat als Pastorin, in der ich früher mein Vikariat gemacht habe, also meine Ausbildung, meine praktische. Und als wir herzogen in das Pfarrhaus, kannten mich unheimlich viele Leute aus der damaligen Zeit, noch vor 18 Jahren. Und dann war es fast wie selbstverständlich, dass ich natürlich auch hier in dieser Kirchengemeinde ab und zu Gottesdienste auch gehalten habe.
Es gab aber wohl auch hier keinerlei Kontroversen in Ihrer Arbeit.
Nein, Kontroversen gab es überhaupt nicht. Und ich habe auch darauf geachtet, dass ich sofort gesagt habe, mein Bereich ist woanders. Und von daher war das wirklich fein sortiert. Und dass ich dann ein paar Sonderausflüge hatte dann hier in der Gemeinde, das ist so gut wie gar nicht aufgefallen.
Sie blicken auf 8 Jahre Sehbehindertenseelsorge in Niedersachsen zurück, sind dabei viel im Lande herumgekommen, auch immer wieder gerne nach Ostfriesland. Sie haben Freizeiten und Workshops geleitet. Was würden Sie denken, was sagen die sehbehinderten und blinden Menschen über ihre 8 Jahre Tätigkeit?
Unser Gebiet hier in Niedersachsen ist natürlich sehr, sehr groß und es umfasst ja fast das Gebiet auch unserer Landeskirche. Der Seelsorgebereich war für mich ein sehr, sehr wichtiger, neben anderen Arbeitsgebieten, die natürlich auch zur Blindenseelsorge noch gehört. Und ich habe von Anfang an versucht, möglichst enge Kontakte auch zu den einzelnen Regionalvereinen, Kreisgruppen auch zu gewinnen. Dass ich das in diesen 8 Jahren nicht geschafft habe, bei allen Hallo zu sagen, das versteht sich fast von alleine. Aber ich habe tatsächlich viele, viele Gruppen besuchen dürfen. Und ich hoffe, dass die gemerkt haben, dass ich ihre Arbeit vor allen Dingen vor Ort sehr, sehr schätze. Und wir haben viele Dinge auch gemeinsam überlegt, die man miteinander machen kann. Gerade wenn ich die Seelsorge angesprochen habe, haben wir Modelle entwickelt, dass wir tatsächlich in Gruppensitzungen seelsorgerliche Themen auch behandelt haben. Also ich habe ja nicht nur über theologische Dinge gesprochen, sondern über das, was Menschen wirklich angeht. Also wie gehe ich mit meinen Familienmitgliedern um, mit meinen Arbeitskollegen? Was mache ich, wenn ich ständig immer so das Gefühl habe, ich bin nicht so viel wert? Also viele dieser psychologischen und seelsorgerlichen Themen habe ich also miteinander besprochen. Ich habe im Laufe der Zeit erkannt, dass zum Beispiel Ehepaare sehend, sehbehindert vor ganz besonderen Herausforderungen stehen und habe meine Ehepaarkurse entwickelt, die ich dann auch mit Hilfe des BVN werbemäßig auch vertreiben konnte, die immer voll waren, immer mit Warteliste. Ich erinnere mich und ich hoffe, die einzelnen Regionalvereine vor Ort auch. in der Zusammenarbeit mit unseren Dunkelgottesdiensten. Und da gab es so eine enge Zusammenarbeit. Und hinterher hoffe ich, dass den Menschen auch in Erinnerung geblieben ist, wie wunderbar diese Zusammenarbeit war und wie intensiv das Erleben für diejenigen, die uns da in diesen Gottesdiensten auch besucht haben.
Kommen wir zu einem nächsten Titel Ihrer Lieblingsmusik.
In den letzten 25 Jahren sind meine Frau und ich sehr oft in den USA gewesen, manchmal Wochen. Wenn wir dann auf dem Highway fuhren, hörte ich Bruce Hornsby, ein Musiker, der so zwischen Jazz- und Country-Einflüssen zu Hause ist. Mit ihm verbinde ich ein interessantes Konzerterlebnis. Als das Publikum nach seinen alten Titeln rief, mussten seine Begleitmusiker die Segel streichen, sie kannten die Akkorde nicht. Bruce Hornsby aber versammelte sie schnell um sein Klavier, sagte ihnen da G, da C, da F und ihr kriegt das schon irgendwie hin. Und das kriegten sie auch. Es war wirklich ein tolles Konzert. Bruce Hornsby, The Way It Is.
Sie erwähnten die Zusammenarbeit mit den Regionalvereinen und Kreisgruppen des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen BVN. Nun gibt es ja auch nicht organisierte Blinde oder Sehbehinderte und auch nicht christliche Menschen. Dem Seelsorgenden müssten ja auch diese wichtig sein. Welche Brücken haben Sie zu diesen Menschen schlagen können?
Also neben der Zusammenarbeit mit den verschiedenen Gruppen der Selbsthilfe habe ich natürlich auch in meine Kirche selbst hineingewirkt. Da gibt es dann auch Überschneidungen. Das war mir ja natürlich wichtig und ich habe unheimlich viel Fortbildungsarbeit gemacht. Also bin in vielen Leitergruppen gewesen, bei Pastoren, ganz unterschiedlichen Gruppen, die eben Verantwortung tragen, habe dort die Sache der Sehbehinderten und Blinden in unserer Kirche vorgetragen. Und natürlich habe ich ganz viele Begegnungen auch gehabt innerhalb der Kirchen mit Sehbehinderten und blinden Menschen. Aber ich bin ganz ehrlich, ich habe nie nach dem Führerschein gefragt. Und das hat Jesus auch nicht getan. Jesus ist ganz offen auf die Menschen zugegangen. Das ist mir wichtig gewesen in all dem, was ich selber an Veranstaltungen geplant habe. Das soll und muss immer offen sein, auch für Menschen, die zum Beispiel nicht in der Kirche sind. Die sollen auch diese Erfahrung, die mich selber geprägt hat, auch selber kennenlernen. Und damit erfüllen gerade die Blinden und Sehbehinderten die Sorge in dieser Offenheit eigentlich auch das, was Kirche auch immer möchte, wirklich offen zu sein zu anderen Menschen. Ich habe das große Glück, dass ich eine besondere Zielgruppe habe, die ich eben auch ansprechen kann. Und da war es für mich wichtig, kein Führerschein, sondern absolute Offenheit.
Es hätte also auch ein nicht-christlicher blinder Mensch an Sie herantreten können.
Das ist nicht nur im Konjunktiv zu sagen, sondern das ist auch so passiert über die Jahre. Also das sind nicht nur Beispiele, die ich an meinen beiden Händen abzählen kann, sondern vielmehr, die ich gar nicht mehr mit Zahlen benennen kann. Das ist für mich Alltag gewesen. Genauso wie ich muslimische Schülerinnen und Schüler in meinem evangelischen Unterricht hatte. Und die sind nicht ausgestiegen, sondern im Gegenteil, die sind in meiner Klasse gewesen. Das habe ich unheimlich geschätzt. Ich habe ja unterrichtet auch an der Blindenschule. Für mich so ein Bereich, der sehr wichtig war. Ich bin ja begeisterter Pädagoge. Und da saßen Jesiden, orthodoxe Christen, da saßen katholische, da saßen evangelische und muslimisch unterschiedlicher Herkunft. Und ich habe das richtig genossen, weil erst auf diese Art und Weise, was möglich ist, was uns manchmal in der Gesellschaft überhaupt nicht gelingt, dass wir nämlich lernen, ein Ohr füreinander zu haben und auch die Schätze der anderen Religionen kennenzulernen.
Der Glaube als feste Burg, aber die Zugbrücken zu anderen Religionen stets offen für ein gemeinsames Miteinander. Wie haben Sie sich bis zu diesem Punkt über die Jahre weiterentwickeln können?
Also da sind Pastoren ja nicht anders als alle anderen Menschen auch, die sagen, ich glaube an Gott. Es gibt im Laufe des Lebens Bewegungen, die einfach da passieren. Und ich glaube, es ist gut, wenn man eine gute Basis hat. Und deshalb bin ich auch als Pastor immer noch dafür, dass Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, auch Glauben wirklich kennenzulernen. Und dann gibt es die typische Phase, in der ich mich auch befunden habe, wenn man im Teenageralter ist oder als junger Erwachsener, dass man sich kritisch mit seinem Glauben auseinandersetzt. Auch diese Phase habe ich gehabt und natürlich verschärft oder vertieft ebenso ein Theologiestudium das nochmal, denn da setzt man sich ja wirklich sehr, sehr kritisch auseinander. Ich habe aber durch diese kritischen Phasen immer auch gemerkt, wie der Glaube einen tragen kann. Und ich habe viele Menschen kennengelernt, die für mich so zum Vorbild geworden sind in ihrem Glauben. Dazu gehört mein blinder Großvater. Und ich habe gemerkt, schon sehr, sehr früh als Kind und als Jugendlicher, dass Behinderung überhaupt nichts damit zu tun hat, dass man ein unheimlich fröhliches, freudiges, offenes, hoffnungsvolles Leben führen kann. Ganz erfüllt. Und bei meinem Großvater kann ich deutlich darauf hinweisen, das hatte was mit seinem Glauben zu tun. Solche Vorbilder habe ich viele kennengelernt und das hat mich einfach geprägt. Und ich habe selber bei mir gemerkt, das hat so eine tiefe Basis. Ich habe zwar kritische Phasen, in der ich mich mit bestimmten, vielleicht dogmatischen Dingen der Theologie auseinandersetzen kann, aber das, was mich wirklich trägt und was mir Hoffnung gibt, was mir auch als Blinden Freude verleiht, das ist wirklich so die Basis meines Glaubens. Und das hat sich im Laufe der Zeit zwar verändert, aber es ist einfach eine ganz feste Basis.
Riskieren wir doch einmal einen Blick in Ihre Zukunft. Nach 18 Jahren Pastor in Ostfriesland sowie 8 Jahren Blindenseelsorger. Was machen Sie wohl die nächsten 10 Jahre?
Ich werde im Thema bleiben, denn ich werde weiterhin mit sehbehinderten und blinden Kindern und Jugendlichen, jungen Erwachsenen zu tun haben, aber diesmal in einer Leitungsfunktion.
Sie haben seit April 2021 die Leitung der Hildesheimer Blindenmission übernommen.
Die kümmert sich um blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche in Südostasien und zwar speziell für ihre schulische Ausbildung.
Kommen wir zu einem nächsten Titel Ihrer Lieblingsmusik.
Ein Jazzkonzert in Hamburg. Auftritt Nina Simone. Der Raum ist voller Qualm. Es wird, wie es damals noch üblich war, viel geraucht. Nach 10 Minuten erhebt die Jazzsängerin Protest. Wenn ihr jetzt nicht mit dem Rauchen aufhört, breche ich das Konzert ab. Das Publikum merkt sehr schnell, sie meint es absolut ernst. Und dann wird tatsächlich auch mit dem Rauchen aufgehört. Das Konzert kann weitergehen. Ich liebe Nina Simone, diese selbstbewusste schwarze Sängerin und wunderbare Pianistin. In ihren späten Jahren wurde ein Lied von ihr noch einmal aufgelegt, My Baby Just Cares For Me. Jetzt kommt aber ein alter Gospel. He's Got The Whole World.
Gemeinsam weitersehen. Der BVN und seine Regionalvereine aktiv, verantwortungsbewusst, solidarisch.
Wie dürfen wir uns diese Tätigkeit in Deutschlands ältester Blindenmission vorstellen, ausgehend von einer Stadt, die überaus traditionsreich ist, etwa 300 Jahre älter als die Landeshauptstadt Hannover, verhältnismäßig katholisch mit Bistumssitz, Bischof, Dom als UNESCO-Welterbe und dem berühmten 1000-jährigen Rosenstrauch.
Durchaus gibt es da viele evangelische Gemeinden mit der großen Michaeliskirche, gehört auch zum UNESCO-Kulturerbe, nicht? Die Hildesheimer Blindenmission, Sie sprachen von der Tradition, hat eben auch eine Tradition. Und die gehört eben zu Hildesheim, wirklich zur Stadt dazu. Denn Luise Cooper hat vor 130 Jahren die Idee gehabt, sie hörte davon, dass in China blinde Mädchen in die Prostitution gehen mussten, weil kein anderer Beruf für sie da war. Und das hat sie so angerührt, dass sie gesagt hat, da muss man etwas tun. Und sie ist dann nach China gegangen, hat mit 4, 5 blinden Mädchen dort angefangen. Sie hat schnell gemerkt, das muss noch ein bisschen professionalisierter werden, ist dann aufgrund ihrer eigenen etwas labileren Gesundheit zurück nach Deutschland gekehrt, hat dann nach China eine sehr gute Schwester hingeschickt, die sehr praktisch war und die hat das erste Werk aufgesetzt und aus diesem ersten Werk ist dann die erste Blindenschule in Hongkong geworden. Und aus dieser ersten Schule in Hongkong sind mehrere Schulen weit verstreut in Südostasien geworden, in Taiwan, auf den Philippinen, in Indonesien, in Myanmar, von dem Land, von dem wir jetzt gerade im Radio 4 gehört haben. Dort sind die letzten Blindenschulen entstanden, die die Hildesheimer Blindenmission unterstützt.
Es gibt also mehrere Schulen in mehreren Ländern.
Ich habe die Schulen jetzt nicht einzeln gezählt, aber Hongkong, die Schule ist recht selbstständig. Taiwan ist mittlerweile auch recht selbstständig. Die Schulen, die intensiv betreut werden, neben Projekten in China selber noch, sind eben auf den Philippinen, Indonesien, Myanmar. Da gibt es eben mehrere Blindenschulen.
Wie sind Sie auf diese Stelle gekommen oder kam man auf Sie zu? Warum haben Sie schließlich Ja gesagt?
Beides ist richtig. Ich habe mit der Hildesheimer Blindenmission in den letzten Jahren bei verschiedenen Projekten intensiv zusammengearbeitet. Zuletzt bei einem sehr interessanten Kunstprojekt, nämlich Kunstklusiv, wo man meine Expertise benötigte. Es ging um eine Ausstellung, die barrierefreie Kunst zeigt. Und zwar nicht Kunst, die man erst barrierefrei machen muss, sondern die von vornherein von Künstlern schon barrierefrei gestaltet ist. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, so habe ich die Hildesheimer Blindenmission näher kennengelernt und ich habe vorher schon mit Gruppen aus den Schulen zu tun gehabt, mit denen ich dann auch Gottesdienste zusammen gemacht habe. Und das war schon so interessant, denn die Länder, Indonesien ist ja das größte muslimische Land, Myanmar ist buddhistisch geprägt. Ich hatte also schon Kontakte mit Schülern, die aus einem muslimischen Hintergrund kamen, blinden Schülern und buddhistischen blinden Schülern. Und das ist natürlich etwas, was einen schon begeistern kann, dieser weite Raum der Religionen. Und die in Hildesheim haben mich eben auch kennengelernt. Und der Leiter hat gesagt, überlege dir mal, ich werde in Rente gehen. Kannst du dir vorstellen, dich dort vielleicht auch zu bewerben?
Wie werden Sie in Hildesheim arbeiten? Näher am Aktenschrank oder näher am Menschen? Wie könnte Ihr Alltag aussehen?
Diese Projekte müssen finanziert werden, nicht? Dass blinde Schüler dort unterstützt werden. Das braucht auch wirklich Finanzen. Und das wird so ein Stück meiner Aufgabe auch sein, zu überlegen, wie kann man diese Projekte, wie kann man diese Schulen, wie kann man die Ausbildung von sehbehinderten und blinden Schülerinnen und Schülern unterstützen hier aus Deutschland? Jeder Blinde und Sehbehinderte weiß, wie wichtig es ist. Ich habe das meinen Schülern auch in der Blindenschule immer wieder gesagt, wie wichtig ihre Ausbildung in der Schule ist, wie wichtig ihre berufliche Ausbildung ist. Wir Blinden haben dann wirklich auch gute Chancen, wenn wir auch eine gute Bildung haben. Und von daher ist eben genau dieses hier dafür, auch die Werbetrommel zu rühren. Die Hildesheimer Blindenmission hat Patenschaften für einzelne blinde Kinder. Und ich finde, die macht das auf sehr verantwortungsvolle Art und Weise. Wenn man also ein Teil, man muss nicht eine ganze Patenschaft, man kann einen Teil der Patenschaft übernehmen, bekommt man zum Beispiel immer Berichte darüber, wie entwickelt sich mein Schüler, meine Schülerin in der Schule gerade, wo steht der, was sind seine besonderen Fähigkeiten. Das ist so der eine Bereich zu überlegen, wie kann man hier aus Deutschland heraus dann auch mit anderen Fördermitteln diese Schulen unterstützen. Der andere Bereich ist natürlich auch dann zu überlegen, welche Standards müssen für diese Schulen gelten. Ne? Was muss in den Schulen passieren, damit wirklich auch die pädagogische Begleitung dort durch das Team gut ist. Und da habe ich natürlich auch so ein Stück Controlling-Funktion, also dass man guckt, welche Projekte gibt es da überhaupt und auch überlegen, was kann man da auch, was wir vielleicht hier in Europa kennengelernt haben als Standards in der Bildung für Blinde und Sehbehinderte, auch dort einführen. Wie müssen Lehrer unterstützt werden dort, damit sie die nötige Grundlagen haben, auch dort zu unterrichten? Also dieses ganze Paket, was eben damit zu tun hat, wie diese Schulen sich weiterentwickeln. Und dazu gehören natürlich auch die Fahrten dorthin. Also meine Dienstfahrten zukünftig werden eben auch nach Südostasien gehen, dann wenn Corona dann auch vorbei ist, und werde dann die Schulen auch immer jeweils einzeln besuchen.
Kommen wir zu einem nächsten Titel Ihrer Lieblingsmusik.
Zum 16. Geburtstag bekam ich von meiner Großmutter eine Gitarre geschenkt. Die begleitet mich nun schon 40 Jahre. Ich habe sie überall ausgepackt, wo man gerne gesungen hat, also am Lagerfeuer bei den Pfadfindern, in den verschiedenen Gemeindengruppen oder auch den Blindengruppen über die letzten 8 Jahre. Ich singe am liebsten mit Menschen. Und das geht am einfachsten manchmal mit einem Kanon, dann wird's gleich mehrstimmig. Einer, den ich oft gesungen habe, ist Hey Jo, spann den Wagen an. Wir Deutschen haben ja manchmal ein etwas gestörtes Verhältnis zu unseren Volksliedern, das haben die Amerikaner besser. Da hilft es, wenn das Lied durch die Hände eines guten Musikers gegangen ist. So wie von Dieter Falk. Hey Jo, spann den Wagen an, in jazzig-poppiger Manier.
Thank you.
Sie sind dabei einerseits das Gesicht der Blindenmission hierzulande, wollen aber auch Ihre Ideen und Ideale vor Ort in Asien verankern. Was ist Ihnen dabei besonders wichtig?
Erstmal der Blick auf die Menschen selber dort. Ich glaube, bevor man eine Idee mitbringt, muss man unbedingt gucken, wie sind die Gegebenheiten dort vor Ort? Welche Voraussetzungen gibt es dort? Also wenn man dann mit einer Idee kommt hier aus Europa und möchte die transportieren, das ist so wie ganz schlechte Mission, die früher betrieben worden ist. Mission heute, das Wort steckt ja auch in dem Titel der Hildesheimer Blindenmission, bedeutet heute zu schauen darauf, was kann man wirklich dort tun, damit das auch vor Ort seinen guten Stand hat, auch an dieser Stelle. Das heißt, erstmal schauen auch, was ist vor Ort und welche Dinge sind vor Ort nötig. Dass man natürlich schon eine Idee im Kopf hat, was gut sein könnte, das habe ich auf jeden Fall auch. Und auch das Stichwort Digitalität spielt in Asien eine große Rolle. Die Schule in Hongkong, weiß ich, ist ein absoluter Vorreiter. Die kann hier in Europa jedem das Wasser reichen, wenn sie nicht in manchen Stellen sogar viel weiter ist. Ich habe Lehrer und Team schon kennengelernt aus dieser Schule. Aber jetzt gerade auch in dieser Corona-Zeit zeigt sich, blinde Kinder brauchen ganz einfache Dinge, die sie dort vor Ort nicht haben. Zum Beispiel einfach Laptops, mit dem sie arbeiten können, auch dann in der Entfernung. Oder in Myanmar jetzt, es fehlt einfach an Essen, ganz schlicht und einfach. Und die Blindenmission sammelt im Moment gerade Geld auch für dieses Land, für Reissäcke, dass die Kinder, die dort in den Schulen sind, auch ernährt werden können oder zu Hause ernährt werden können. Dafür solche ganz einfachen, schlichten Dinge.
Noch einmal nachgefragt. Sie sagen beispielsweise, die Schule in Hongkong sei digital sehr gut aufgestellt. Andererseits benötigen sie Gelder für den Erwerb von Laptops. Liegt das daran, dass die Kinder eher aus ärmeren Elternhäusern kommen?
Das betrifft natürlich vor allen Dingen Indonesien, Philippinen oder besonders natürlich auch Myanmar, wo die Verhältnisse noch ganz andere sind. Da ist tatsächlich Blindheit für viele Familien schon eine große Katastrophe. Es ist ja ganz interessant, wenn man den Hintergrund auch kennt. In diesen asiatischen Ländern war Blindheit früher oft ein wirkliches Stigma für viele Familien. Gerade in den Regionen, die durch asiatische Religion geprägt waren, also durch Hinduismus oder Buddhismus, galt ja eine Behinderung oft als Strafe. Das heißt also, der Gedanke der Wiedergeburt, wenn jemand eben mit einer Behinderung auf die Welt kam, bedeutete es, hier wirst du für das böse Leben, was du vorher hat es bestraft. Von daher war der Hilfswillen, Menschen mit einer Behinderung zur Seite zu stehen, relativ gering ausgeprägt. Und durch den Einfluss des Christentums, vieler europäischer oder amerikanischer Organisationen, die eben in diese asiatischen Länder kamen, hat sich das im Laufe der letzten Jahre glücklicherweise verändert, dass eben die Länder selber erkennen, wir müssen was auch für unsere behinderten Kinder und Jugendlichen tun. Aber nach wie vor arme Länder, arme Voraussetzungen eben für behinderte Kinder und Jugendliche.
Wenn ich die Idee des Christentums richtig verstanden habe, kam der Rabbi aus Nazareth ja auch mit der Idee der Freiheit des Menschen. Als Kind lebten sie in einem Land der Unfreiheit. Die Kirche ist auch nicht immer für eine bruchlose Sicht auf Freiheit bekannt. Und die Länder Asiens, Myanmar, Indonesien oder China haben zweifellos hinsichtlich der Freiheit des Menschen wenig bis kaum Ehrgeiz. Wollen Sie sich denn immer am Thema Freiheit in unfreien Regimen abarbeiten?
Also Freiheit hat ja ganz verschiedene Seiten, ne? Wirklich verschiedene Aspekte. Und die Freiheit, das ist ja so etwas, was Martin Luther ja immer wieder vertreten hat. Und das ist etwas, was zumindest in meiner Kirche, in der evangelischen lutherischen Kirche, sehr hoch gehalten wird und auch immer wieder neu erworben werden muss. Freiheit, sagt Martin Luther, hat ja zwei Aspekte. Zum einen bin ich kein Menschen untertan. Das heißt, ich entwickle mein Selbstwertgefühl, wer ich bin vor Gott. Ich kann das mit meinem Gott abmachen. Und zum anderen sagt Martin Luther ja, das ist der andere Aspekt der Freiheit. Gleichzeitig bin ich jedem Menschen untertan, was er damit meint. Ich soll mich um jeden Menschen auch kümmern. Wenn also die Hildesheimer Blindenmission dorthin geht und in Asien unterwegs ist, hat sie in sich auch diese beiden Aspekte. Sie hat auf jeden Fall nicht das Bedürfnis, Menschen, die muslimisch sind oder buddhistisch sind, von der eigenen Religion zu überzeugen. Das ist nicht Sinn und Zweck der Hildesheimer Blindenmission. Aber sie fühlt sich verpflichtet, dienstbar, ich sage das jetzt mal mit den Worten, die Martin Luther vielleicht gesagt hätte, selbst in dieser beschränkten Freiheit in Myanmar die Freiheit zu bringen, die es bedeutet, die eben im Sinne Jesu behinderten Menschen eben haben, selbstständig leben zu dürfen. Also die Freiheit zu bringen, Kinder und Jugendliche zu unterstützen, dass sie ein eigenständiges Leben führen dürfen als behinderte Menschen. Diese Freiheit, das möglich zu machen, das auf jeden Fall. Und da finde ich, ist es, wie Sie vielleicht sagen, könnte es eine Art Lebensthema sein. Aber ich finde überhaupt kein langweiliges, sondern eben eines, was eine wunderbare Botschaft auch hat.
Also wollen Sie den blinden Kindern und Jugendlichen helfen, Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl aus der Bildung herauszuentwickeln und somit die Freiheit eines möglichst selbstbestimmten Lebens zu gewinnen. Was wünschen Sie sich denn in Ihrer Arbeit für sich selber?
Na, die Aufgabe, die ich jetzt übernommen habe, ist natürlich eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Es ist eben eine Leitungsaufgabe. Und ich hoffe, dass ich der Hildesheimer Blindenmission noch einige Aspekte mitbringen kann durch meine Erfahrung auch der eigenen Sehbehinderung und Blindheit. Denn bislang hat ja noch kein einziger, der in dieser Leitung war, in der Hildesheimer Blindenmission eine Sehbehinderung gehabt. Das waren sehende Leute. Erst viele Jahrzehnte Frauen, die Leitung hatten, dann viele Pastoren. Ich werde der Erste sein, der so eine Blindheit mitbringt, also etwas mitbringt, wo man mit den Leuten eher zu tun hatte und sich vieles erwerben musste. Was ich mir wünsche tatsächlich, dass vielleicht meine Sichtweise ein klein bisschen hilft, auch die Hildesheimer Blindenmission noch weiterzuentwickeln. Ich blicke zurück auf was bisher war der Hildesheimer Blindenmission. Die haben gerade in den letzten Jahren enorm viele tolle Projekte in die Wege geleitet. Ich möchte Nummer eins sagen, was ich gerne weiter treiben möchte. Ein Team vom Radio aus Hildesheim, Radio Tonkuhle, hat sich aufgemacht nach Südostasien und hat dort in einer der Blindenschule eine Radiostation aufgebaut. Was ist das Tolle daran? Also zum einen die Brücke hier nach Deutschland. Die machen also eine regelmäßige Sendung aus Südostasien in Hildesheim. Aber was noch mehr toll ist, blinde Kinder lernen mal ganz andere Berufe kennen. Zum Beispiel den eines Tontechnikers oder eines derjenigen, der eben im Radio unterwegs ist. Und diese Möglichkeit, die ich eben selber auch erfahren durfte, durch eine tolle Ausbildung andere Berufe weiterzuentwickeln, eben die nicht der klassischen blinden Berufe, sondern möglichst vieles möglich zu machen. Ich hoffe, dass ich da viel zu beitragen kann, da die Sichtweise ein bisschen zu erweitern.
Und Ihr Wunsch für sich ganz persönlich? Sie leben ja weiterhin in Hannover und, so Gott will, genauso inniglich mit Ihrer Frau zusammen. Kinder haben Sie keine. Was wünschen Sie sich selbst für die nächsten 10 Jahre?
Ich habe natürlich meine Frau vorher gefragt, wenn ich mich da bewerbe. Und du weißt, ich werde dann auch dienstmäßig unterwegs sein in diese Länder, vielleicht über viele, viele Tage. Was hältst du davon? Sie hat dann nicht mal gezögert, sondern gesagt, das mach. Ich glaube, das Verhältnis zu meiner Frau wird sich nicht verändern. Und im Gegenteil, ich habe gesagt, du auf die erste Dienstreise kommst du mit und dann machst du Urlaub und du wirst dann auch die Länder kennenlernen, die ich zukünftig bereisen werde. Und als Pastor, finde ich, gibt es eine sehr schöne Eigenschaft, nämlich neugierig zu sein auf Menschen. Und ich finde, wenn man neugierig ist, das macht einem das Leben nicht nur interessant, sondern es macht einen vielfältig. Und ich bin einfach wahnsinnig neugierig auf die Menschen, die ich zukünftig kennenlernen will. Bei aller Verantwortung und Leitungsfunktion, die ich habe, aber ich habe eine ganz große Neugier auf die Menschen.
Sie dürften dann auch im Hinblick auf neue Sprachen wissbegierig sein.
Meine zukünftige Amtssprache wird hauptsächlich Englisch sein. Das war auch eine der Bedingungen für diese Arbeit. Also ich werde gerade mit den Schulen und mit den Verantwortlichen, den Direktoren, mich auf Englisch unterhalten, werde aber auch ab und zu vielleicht einen Übersetzer brauchen. Und ich hoffe, ich liebe ja Sprachen und habe ja auch Plattdeutsch gelernt. Und ich hoffe, dass ich dann auch noch ein paar Worte lerne der Sprachen, die dort in den einzelnen Ländern die Standardsprache sind. Allerdings sind mir da doch Grenzen gesetzt, denn ich weiß, in einigen Ländern sind so viele Sprachen unterwegs, dass ich wahrscheinlich nur ein paar Brocken lerne. Aber auf die bin ich auch genauso neugierig.
Bis 65, dem Pensionsalter, sind's ja noch ein paar Jährchen hin.
Also ich werde bis 67 arbeiten.
Wissen Sie denn schon, was Sie danach machen möchten?
Also was dann auf jeden Fall geplant ist, wenn ich schon vorher der Umzug nach Hildesheim, Da haben wir von meinen Schwiegereltern ein Haus geerbt, ein wunderbares, kleines, schnuckliges Fachwerkhaus, was wir gerade umgebaut haben, mitten in der Innenstadt von Hildesheim. Für mich als Blinden sehr, sehr schön. Ich werde alles sehr einfach haben. Und was ich dann machen werde, als Pastor hat man die große, große Chance, dass man sich dann aussuchen kann, noch ein paar Rosinen rauszupicken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich aufhören werde mit Gottesdiensten. Das macht mir einfach so viel Spaß. Ich habe ja über 25 Jahre Laienpredigerin, die bei uns ja Lektoren oder Predikanten heißen, ausgebildet und fortgebildet. Und ich habe so viel Freude am Gottesdienst. Ich werde mich als Rentner dann anbieten in den verschiedenen Kirchengemeinden. Vermutlich wird es in 10 Jahren mehr Bedarf noch geben, dass sich auch Rentner dafür melden. Das auf jeden Fall. Und dann hoffe ich, dass ich meine Musik und meine Tontechnik, die ich in den letzten Jahren verfolgt habe, ich bin ja begeisterter Tontechniker und habe ja noch eine eigene Tontechnik-Ausbildung gemacht in den letzten Jahren, dass ich das noch verstärkt machen kann. Und meine Frau und ich, wir wissen schon, wir werden viel, viel reisen. Wir sind ja USA-Liebhaber, da sind wir in den Jahren viel gewesen. Und meine Frau hat so die Vorstellung, wir mieten uns so ein riesengroßes USA-Wohnmobil und bereisen dann Norden und Süden. Ich habe dann gesagt, nur eine Bedingung muss sein, da muss ein Piano reinpassen, dann komme ich auch mit.
Stichwort Ton und Technik. Sie haben ja monatlich ein Audiomagazin für blinde und sehbehinderte Menschen, das Hörfenster, erstellt. Wie kam es dazu?
Also das Audiomagazin, das Hörfenster, gibt es schon über 25 Jahre. Ich bin da also hineingewachsen, als ich kam. Meine Vorgänger haben das auch schon gemacht und ich habe im Laufe der Zeit gemerkt, das ist einfach auch dein Medium, und bin dann mit dem Mikrofon unterwegs gewesen, habe O-Töne genommen, mich mit Menschen unterhalten. Aber dazu gehörte natürlich auch, von dem Bereich unserer Landeskirche einfach zu berichten, zu sagen, was passiert jetzt gerade an modernen Sachen. In einer meiner letzten Ausgabe habe ich zum Beispiel über das lesbische Pastorenehepaar berichtet, das ja in der Nähe von Hildesheim seinen Dienst tut. Also habe auch gerade Blinde und Sehbehinderte davon erzählt, welche Entwicklung auch unsere Landeskirche in den letzten Jahren auch genommen hat.
Das Hörfenster haben Sie ja mit Ihrem Abschied als Sehbehindertenseelsorger wohl auch schließen müssen.
Ich werde vermutlich nicht mehr so viel Zeit haben, wenn es einen Nachfolger gibt. Also die Landeskirche hat sich entschieden, die Stelle wieder auszuschreiben, allerdings nicht mehr mit einer vollen Stelle, so wie bei mir, sondern mit einer 0,5-Stelle. Wenn der sagt oder die sagt, ich mache das weiter, dann freue ich mich total. Und wenn sich keiner für findet, werde ich im Hintergrund so ein klein bisschen auf jeden Fall noch die Fäden ziehen. Aber ich habe schon ein kleines Team beisammen, die redaktionell sich dafür in Zukunft verantwortlich fühlen.
Bleibt uns noch ein kleines Wort von Ihnen. Da Sie ja sprachbegabt sind, für die Menschen da draußen, ein Wort auf Platt?
Nun soll ich zum Maul Plattisch broten. Das fällt mir ein bisschen schwer, wenn ich da so von ein ob drei damit anfangen muss. Aber ich sag einfach, ich wäre so gern ein Pastor für die Blinden und die Sehbehinderten. Und ich würde mich freuen, wenn wir auch in der Zukunft miteinander noch zu tun haben. Ich blieb ja noch ein bisschen in auch in Verein, und ich freue mich, wenn wir miteinander verbunden blieben. Und so sage ich einfach Tschüss.
Lieber Pastor Andreas Czarnowski, vielen Dank und Ihnen für Ihre Arbeit in der Hildesheimer Blindenmission wie Ihrer Zukunft mit Ihrer Frau, Gottes Segen.
Für heute danken wir Ihnen fürs Zuhören und für Ihr Interesse an Ihrem BVN Radio. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ihre Christiane Ostermeier. Das BVN Radio hören Sie monatlich kostenlos per Abo über das Internet. Interessenten an der Daisy-Ausgabe wenden sich bitte an den BVN Kühnsstraße 18 in 30559 Hannover. Alle Infos zu Ihrem BVN-Radio erhalten Sie auch auf der Internetseite des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Niedersachsen unter www.blindenverband.de. Wir freuen uns über Fragen und Anregungen an podcast@blindenverband.de.
Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, das BVN-Radio.